Ihr Lieben, ich habe euch heute was mitgebracht und ich musste tatsächlich relativ lange suchen und rumfragen, um das zu bekommen. Offensichtlich outet sich da niemand so gerne. Es ist ein Bayern-München-Fähnchen. Und ich habe mir gedacht, ich bringe euch diese Fahne mal mit heute, diese Bayern-München-Fahne, weil das Thema der Predigt ist, worauf würdest du setzen? Und wenn ihr jetzt nicht unbedingt Bayern-München-Fans seid, das dürft ihr gerne sein, aber ihr euch vorstellt, der FC Bayern München würde spielen heute Nachmittag gegen die alten Herren vom SV Meinersen. Worauf würdest du setzen? Ja, die Hoffnung. Ne, wie passend, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ganz genau. Aber also, SV Meinersen, wahrscheinlich aus Lokalkolorit so. Aber wenn wir das bei Licht betrachten, dann wird es wahrscheinlich doch eher der FC Bayern München sein. Man mag das mögen oder nicht. Der FC Bayern München ist tatsächlich nach Umfragen der beliebteste Verein in Deutschland. Er ist gleichzeitig auch der unbeliebteste Verein in Deutschland. Das ist spannend, wie sich das da zusammenkommt. Der polarisiert extrem. Das hat was mit viel Geld und eingekauften Spielern. Ist ja fast moderne Sklaverei. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir nicht so irgendwann mal drauf. Damit hat das viel zu tun. Der Punkt ist, dieser Verein Bayern München hat die meisten Fans in Deutschland. Warum? Ich glaube, es ist relativ einfach. Er ist einer der erfolgreichsten Vereine in Deutschland. Er ist einer der erfolgreichsten Vereine in Europa. Er ist sogar einer der erfolgreichsten Vereine in der Welt. Und der Punkt ist, die gewinnen Spiele. So. Und irgendwie mögen wir scheinbar Sieger, Erfolg schafft Vertrauen und wir setzen auf Sieger. Ich glaube, das ist der Grund, warum der FC Bayern dann doch so viele Fans hat. Also, worauf würden wir setzen beim Fußball? Meinersen gegen Bayern München? Vielleicht dann doch auf Meinersen. Ich weiß es nicht. Wenn dein Thema nicht gerade Fußball ist, so wie bei mir, das juckt mich eigentlich nicht so groß, dann kommen wir zu einem anderen Thema vielleicht. Ist eher Finanzen ein Thema von dir, mag ich fragen, auf welche Aktie würdest du setzen, wenn du Geld anlegen müsstest? Eher auf eine Aktie von einer Firma, die unbekannt ist, die kein Mensch kennt, die auch ohne Erfolgswerte daherkommt, die vielleicht irgendwie Produkte vermarktet, die auch kein Mensch braucht und die Aktie ist niedrig gestartet und seitdem bodenlos gefallen. Würdest du eher in so eine Aktie Geld investieren oder würdest du eher eine Aktie nehmen, die einen guten Namen hat von einer Firma, die sich siegreich durchgesetzt hat, die langfristig sicher und stabil ist und steigenden Wert hat? Ich habe wirklich null Ahnung von Aktien und von Finanzen, das merkt ihr vielleicht. Aber selbst ich hätte irgendwie einen Favoriten. Wenn aber jetzt weder Aktien noch Fußball dein Thema sind, kommen wir mal zu was vielleicht Persönlicherem. Stell dir vor, du bist krank. Stell dir vor, du bist krank, vielleicht sogar sterbenskrank. Welches Medikament würdest du nehmen? Auf was würdest du da setzen? Auf ein Medikament, was keine nachweisliche medizinische Wirkung hat, was eher so einen Placebo-Effekt hat, so ungefähr so viel Wirkstoffe wie ein Tic-Tac. Oder würdest du auf ein Medikament setzen, was erfolgreich getestet ist und was nachweislich deine Krankheit besiegt? Worauf würdest du setzen? Ihr Lieben, heute soll es um wichtigere Themen gehen, als ein wichtigeres Thema als Fußball, Aktien, Finanzen und Gesundheit. Vielleicht fragst du dich, was kann wichtiger sein als das? Heute geht es um unser Leben. Darum soll es gehen. Ewigkeit. Wie kommen wir dahin und können wir darauf vertrauen? Können wir daran glauben? Worauf setzen wir eigentlich? Und es gibt so viele Botschaften mittlerweile in dieser Welt, dass ich gedacht habe, ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen, was für eine Botschaft wir glauben. Woran wir glauben und worauf wir als Christen eigentlich setzen. So. Gott hat gesagt, es kommen ein paar Bibelverse, weil ich möchte, dass ihr wirklich ein Fundament habt, auf das wir uns stellen können. Ja? Gott hat gesagt schon im Alten Testament, ich habe keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Ich habe keine Freude daran, dass Menschen, die mich nicht kennen, sterben. Da habe ich keine Freude daran. Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Also kehr um von deinem falschen Wege. So, Hesekiel 33, Vers 11. Das heißt, Gottes Herz wird hier deutlich ausgesprochen. Im ganzen Alten Testament ist das Thema. Das Alte Testament bereitet all das vor. Es zeigt, dass Gott einen Rettungsplan hat für diese Welt. Und im Neuen Testament, da erfahren wir diesen Plan Gottes. Mitten ins Herz gucken wir ihn. Einer der Verse, der so wahrscheinlich am meisten auswendig gelernt ist, am meisten zitiert wird und vielleicht auch am erststärksten diesen Plan Gottes ausdrückt, ist vielleicht Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das heißt, du darfst hier drei Dinge wissen. Das erste, Gott liebt dich. Bist du Teil dieser Welt? Dann darfst du das wissen. Gott liebt dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt dich. Und er will dir ein ewiges Leben schenken. Das ist das, was er tun möchte. Das drückt dieser Vers aus, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und das dritte, der Weg dahin in dieses Leben, das ist Jesus. So, jeder, der an ihn glaubt. Darum kann Jesus so voller Überzeugung sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Johannes 11, Vers 25. Das ist die gute Botschaft. Dass wir uns nicht den Weg in den Himmel hinaufarbeiten müssen, dass wir uns das nicht verdienen müssen, dass wir uns nicht hocharbeiten müssen, sondern dass Gott runtergekommen ist in diese Welt und dass er alles dafür getan hat, dass der Weg zu Gott frei ist für uns. So, das ist die Botschaft. Der Pastor und Theologe Timothy Keller, er ist vor ein paar Monaten verstorben, der hat das mal auf eine großartige Art und Weise ausgedrückt. Er hat gesagt, die zentrale Grundlage des christlichen Glaubens ist nicht, wie sehr unser Herz auf Gott ausgerichtet ist. Das ist wichtig, ja, das ist keine Frage. Aber er sagt, die zentrale Grundlage unseres christlichen Glaubens ist nicht, wie sehr unser Herz auf Gott ausgerichtet ist, sondern wie unerschütterlich Gottes Herz auf uns ausgerichtet ist. Wie sehr Gott uns liebt. Das ist das Entscheidende. Gott hat alles dafür getan, um den Weg zu ihm für uns frei zu machen. Und wir brauchen diesen Weg nur noch im Vertrauen zu gehen. Das ist die gute Botschaft des christlichen Glaubens. Und dieser Weg, der hat einen Namen. Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und das darfst du glauben. Wer Jesus hat, der hat das Leben. 1. Johannes 5, Vers 12. Und niemand kann es dir nehmen. Das ist die großartige Botschaft. Wenn du Jesus hast, niemand im Himmel und auf der Erde kann dir das Leben in Ewigkeit nehmen. Paulus hat das mal in einem großartigen Satz ausgedrückt, wo ich finde, da steckt so viel Energie, so viel Aussage, so viel Tiefe drin. Das ist so ein Fundament. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 38 und 39, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich bin gewiss. Das ist mehr als Hoffnung. Gewissheit ist etwas, wo du dich draufstellen kannst. Ein tragfähiges Fundament, was niemals zerbricht. Das ist Gewissheit. Darauf kannst du setzen, darauf kannst du stehen. Und wenn Himmel und Erde vergehen, diese Gewissheit trägt. Das sagt Paulus. Was für eine Zusage. Ich musste, als ich darüber nachgedacht habe, wie kann ich euch diesen Unterschied zwischen einer vagen Hoffnung und einer Gewissheit deutlich machen? Dann muss ich mich erinnern an eine Situation vor über 10 Jahren mit den Kindern. Wir waren im Rastiland. Ich weiß nicht, ob ihr das Rastiland kennt. Das ist so ein Freizeitpark mit so Fahrgeschäften. Und da ist ein so ein Fahrgeschäft, das ist so eine Wildwasserbahn. So, das ist so ein künstlich angelegter Bachlauf. Und wenn du da hinkommst, gibt es da so künstliche Holzbalken. Die sind aus Kunststoff, aber sehen aus wie Holzbalken mit so Sitzen drin. Da kannst du reingehen und dann schipperst du so einen künstlich angelegten Bachlauf entlang. Und was irgendwie ganz idyllisch klingt, endet darin, dass du auf einmal auf so eine Rampe fährst und diese Rampe zieht dich immer weiter hoch. Und je höher du kommst, desto stärker wird die Einsicht, es geht auch wieder runter. So. Und am oberen Punkt dieser Rampe, da bricht die jäh ab und es gibt so einen Wasserstrahl. Absturzlauf, so eine Rutsche, wo das Wasser runterfließt und du mit runterrast. Und mit einer irren Geschwindigkeit donnert dieser Holzbalken Richtung ein riesiges Wasserbecken unten und es kommt, wie es kommen muss. Dieser Balken klatscht voll in dieses Wasserbecken. Es spritzt und es wird nass und ich habe meine Frau noch nie so schreien gehört. So. Wenn du an diese Wildwasserbahn kommst, steht da direkt am Eingang, bevor du in diesen Holzbalken steigst, ein großes Schild. Und da steht in großen Buchstaben, stehen folgende Worte drauf. Sie werden nass werden. Ausrufezeichen. Sie werden nass werden. Das ist eine Gewissheit, wenn du da einsteigst. Das ist nicht so, es könnte, wenn sie einsteigen, eine Spritzwasserentwicklung geben, die sich irgendwie mit Feuchtigkeit auf ihrer Brille und ihren Haaren niederschlagen könnte. Möglicherweise. Sie werden nass werden. Das ist ein Versprechen. Das ist eine Gewissheit. Ich bin gewiss, schreibt Paulus. Warum? Weil Jesus sagt, ich komme wieder. Ich halte Wort. Ich komme wieder und ich werde diese Welt neu machen. Und alle Tränen, alle Trauer, allen Schmerz, alles Leid, alle Angst, ich werde alles, sogar den Tod, ich werde es wegnehmen. Offenbarung 21, Vers 4 und 5. Und wer dann zu mir gehört, wenn ich wiederkomme, der wird leben. Denn ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer dann verstorben ist, der wird auferstehen. Und wer zu diesem Zeitpunkt noch lebt, der wird weiterleben, der wird verwandelt werden. Darauf kannst du setzen. Das ist unsere, jetzt hätte ich fast Hoffnung gesagt, das ist unsere Gewissheit, auf die wir uns stellen können. Die ersten Christen, die haben das geglaubt. Die haben in dieser Gewissheit gelebt, ihr Lieben. Und dann sind die ersten verstorben. Und dann weitere. Und mehr. Und irgendwann haben sie sich gefragt, hält Jesus wirklich Wort? Kommt er wirklich wieder? Vielleicht haben sie es erst nur gedacht. Irgendwann hat es der Erste ausgesprochen. Hält Jesus Wort? Können wir es wirklich glauben, dass er wiederkommt? Oder ist am Ende alles umsonst? Das ist eine Frage, die sich die ersten Christen gestellt haben. Und ich glaube, zumindest das ist das, was ich aus Gesprächen mit vielen Menschen heute erlebe. Diese Frage kennen auch wir, oder? Vielleicht stellen wir sie nicht immer, sprechen wir sie nicht immer mutig aus, aber irgendwie manchmal kratzt sie so ganz hinten an unserem Leben und unserem Glauben. Häufig, wenn der Tod eines geliebten Menschen irgendwie in unser Leben bricht, wenn wir selber mit Krankheit und Tod konfrontiert sind oder wenn Menschen danach fragen. Der Predigttext gibt uns heute eine Antwort darauf. Petrus hat ihn geschrieben in seinem zweiten Brief und ich finde, es ist eine geniale Argumentation, ein sehr genialer Argumentationsgang. Er hat gute Antworten, die trösten und ermutigen können. Und deswegen möchte ich da mit euch nochmal hingucken, was Petrus schreibt. Gehen das mal Schritt für Schritt durch. Petrus schreibt in 2. Petrus 3, Abvers 1. Dies ist nun schon der zweite Brief, liebe Freunde, den ich euch schreibe. Es geht mir in diesem Brief darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und an die Lehre unseres Herrn und Retters, die euch durch die Apostel, die Gott euch schickt, zu euch schickte, überbracht wurde. Vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihre eigenen Begierden folgen. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage, höhnen sie? Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Denen, die das behaupten, entgeht freilich, dass es in alter Zeit schon einmal einen Himmel und eine Erde gab, die auf Gottes Wort hin entstanden waren. Wobei das Land sich aus dem Wasser erhoben hat und das Wasser dem Land Platz machte. Und es entgeht ihnen, dass diese damalige Welt vernichtet wurde, und zwar ebenfalls auf Gottes Wort hin und ebenfalls mit Hilfe von Wasser, dem Wasser der großen Flut. Genauso wird auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt, allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist, und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Bis hierhin erstmal. Warum schreibt Petrus diesen Abschnitt in seinem Brief? Petrus sagt es, um euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen. Er sagt, um euch zu erinnern, woran? Euren Glauben wachsam zu halten, damit ihr euren Glauben nicht verliert, damit ihr wachsam bleibt und nichts Böses in euer Denken, nichts Negatives über den Glauben in euer Denken hineinkommt und euch beeinflusst. Und dann sagt er, erinnert euch doch an das, was die Propheten schon gesagt haben im Alten Testament. Was Gott selber gesagt hat, als er in Jesus Mensch geworden ist. Und was die Apostel nach ihm immer wieder gesagt haben, ist es doch die eine einstimmige Botschaft. Warum müssen wir sie immer wieder hören? Er sagt, weil es eine Zeit geben wird, an denen Spötter auftreten. Was sind Spötter? Spötter sind einfach Menschen an dieser Stelle. Menschen, die, er sagt, denen nichts heilig ist. Denen dein Glaube nicht heilig ist. Die keinen Respekt und kein vor deinem Glauben haben und vor dem, was es dir bedeutet und einmal bedeuten wird. Sie folgen nur ihren eigenen Begierden, ihren eigenen Gedanken, ihren eigenen Überzeugungen, denen, was sie so denken. Und vielleicht merken sie gar nicht, wie zerstörerisch das für deinen Glauben und dein Leben sein kann. Vielleicht merken sie es aber auch und es ist ihnen egal. Er sagt, sie fragen, wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage? Gott hat doch versprochen, wiederzukommen. Und wo ist er? Heute müssen wir sagen, 2000 Jahre sind vergangen. Wie lange willst du denn noch warten? So. Und sie ziehen damit Gottes Glaubwürdigkeit in Frage. Das ist der Punkt. Gott ist doch ein Lügner, dem kannst du doch nicht vertrauen. Und wenn du diesen Gedanken folgst, dann zerstören sie deinen Glauben. Das ist das, worauf Petrus hier aufmerksam macht. Und ich glaube, dass diese Botschaft heute aktueller ist als jemals zuvor. Damals, sagt er, war das schon so. Aber heute? Wie vernetzt sind wir global? Wir haben Botschaften aus der ganzen Welt. Du musst nur das Internet anmachen. Hast auf dem Handy, bist du immer, alle Botschaften dieser Welt hast du täglich bei dir in der Hosentasche oder wo auch immer du dein Handy mit dir rumträgst. Im Internet, auf YouTube, wie viele Botschaften, wie viele Filme, in Filmen, im Fernsehen, die Zeitungen sind voll damit. Guck mal so in der Weihnachtszeit oder um Ostern rum, was der Spiegel und der Stern und so, was man da lesen kann, ihr Lieben. Wie zerstörerisch ist das für unseren Glauben? Und immer wieder eine Botschaft, das kannst du doch nicht glauben, doch nicht ernsthaft. Nach 2000 Jahren als aufgeklärter Mensch mit einem modernen Menschenbild. Merkt ihr, dass das genau die gleichen Argumente sind wie vor 2000 Jahren? Es hat sich nichts geändert. Es sind immer noch die gleichen Antworten. Und die Antwort von Petrus? Wer das sagt, dem entgeht etwas Entscheidendes. Zweimal sagt er das. Ihm entgeht etwas. Gott hält Wort. Gott ist treu zu seinen Zusagen und er wird Wort halten. Und er erinnert daran, dass die Flut schon einmal, Gott hatte angekündigt, dass eine Flut die Welt auslöschen wird. Und es ist passiert. Und er sagt, das Gleiche wird über diese Welt ausgesagt. Gott wird es umsetzen. Und er nennt dann drei Argumente, warum wir Gott vertrauen können. Und zwar Gottes Wesen, Gottes Charakter und Gottes Absichten. Ich lese euch das nochmal vor. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen. Und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigen Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen. Und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Was er sagt, drei Argumente, Gottes Wesen, Gottes Charakter, Gottes Absichten. Er startet damit, dass er sagt, für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Er sagt, Gott ist anders als du und er denkt anders als du. Wir leben in Zeit und Raum. Aber Zeit und Raum sind Dinge, die Gott geschaffen hat, die gehören zur geschaffenen Welt. Gott guckt von außen darauf. Er ist doch nicht an Zeit gebunden. Er hat ein ganz anderes Zeitempfinden als wir. Gott ist nicht nur Mensch, er ist Gott. Und mittlerweile in der Physik wissen wir es, Einstein hat es gesagt, Zeit ist relativ. So. Und du weißt, dass es stimmt. Ich musste mich erinnern, wir haben ja bald wieder Weihnachten, ne? Es kommt ja alle Jahre wieder, wie das Christuskind. So, also, wir haben bald Weihnachten und ich habe mich erinnert, vor 40 Jahren, da war ich so 6, über den Daumen, da weiß ich noch, wir haben damals in einer Wohnung gewohnt, mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, meine kleine Schwester Melanie. Und wenn du in unsere Wohnung gekommen bist, in so einem Mehrfamilienhaus, dann kamst du vom Treppenhaus in die Wohnung, in so einen kleinen Flur. Und wenn du reingekommen bist in diesen kleinen Flur, gingen da mehrere Türen ab. Eine links, da war die Küche. Geradeaus links, da war das Wohnzimmer. Geradeaus rechts, du musst so 2 Meter rüberlaufen, da war das Kinderzimmer von meiner Schwester und mir. Rechts war das Badezimmer. Und rechts hinten, so wenn du reingekommen bist an der Rückwand, da war das Schlafzimmer meiner Eltern und daneben die Tür zu einer kleinen Vorratskammer. So. Und ich weiß noch, wie wir manchmal in diesem Flur gestanden haben, meine Schwester und ich, Weihnachten, Heiligabend. Ja, die Tür hatte so ein Glasfenster, aber dieses Glasfenster für die Kunstkenner unter euch, Gelsenkirchener Barock. Also, das ist so gelbliches Glas, wie ob das wirklich gelb war oder einfach durch Zigarettenqualm, den man damals häufig in den Häusern hatte, gelb geworden ist. Aber ich glaube, es war von vornherein schon gelb. Das hat man klug entschieden. Das hatte so einen gelblich-bräunlichen Touch. Und dann war das gemustert. Das hatte Maserung senkrecht und waagerecht, sodass du nicht so richtig durchgucken konntest. Aber Schemen konntest du erkennen. Und ich weiß noch, wie meine Schwester und ich an Heiligabend vor dieser Tür gewartet haben. Mein Vater ist dann reingegangen, hat da drin den Christbaum angehört, Lichterketten angemacht, er hat die Kerzen angezündet und so. Und ich weiß, wie wir davor gewartet haben, vor dieser Tür, und es sind 1000 Jahre vergangen. Für uns. Mein Vater ist nur eben kurz reingegangen, hat die Lichter angemacht, ist wieder rausgekommen. Das war nicht mal ein Tag. So. 1000 Jahre sind wie ein Tag sind wie 1000 Jahre. Zeit ist relativ. Je nachdem, in welcher Situation du bist. Für Kinder vergeht Zeit anders als für Erwachsene. So. Und selbst du weißt das noch. Wenn du beim Arzt oder wo auch immer im Wartezimmer sitzt und du wartest nur 15 Minuten, vergeht eine Ewigkeit. Aber unterhalte dich 15 Minuten mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin. Die Zeit rast dahin und du fragst, wo kriege ich mehr Zeit her? So. Gott ist anders und Gott denkt anders. Das ist sein Wesen. Das Zweite, was er sagt, Gottes Charakter. Er sagt, das, was manche für ein Hinauszögern halten, ist nicht Hinauszögern. Du hast ein falsches Bild von Gottes Charakter. Hinauszögern bedeutet nämlich, dass du Gott unterstellst, dass er ein Versäumnis hat. Dass er es nicht gut meint, dass du dich auf ihn nicht verlassen kannst, dass er nicht treu ist. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du davon ausgehst, dass Gott gut ist, dass er immer das Beste will, dann darfst du dir bewusst machen, es ist nicht Hinauszögern, es ist Geduld. Und das ist ein Unterschied. Ich bin total dankbar über Gottes Geduld an dieser Stelle. Wäre er vor 40 Jahren gekommen, als ich vor diesem Gelsenkirchener Barockfenster stand, so, ihr Lieben, ich wäre nicht dabei gewesen. Ich kannte Jesus damals nicht. So. Ich kann dankbar sein über Gottes Geduld. Vor 50 Jahren wäre ich nicht mal geboren gewesen. Und vor 2000 Jahren wäre keiner von uns dabei gewesen. Wir können dankbar sein über Gottes Geduld. So, das ist Gottes Charakter, er will das Beste für uns. Und das Dritte, wir sollten uns Gottes Absichten vor Augen malen. Er möchte, dass niemand verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Das ist das, was Gottes Ziel ist. Stell dir eine Insel vor, eine Insel irgendwo im Meer, weit weg vom Festland, wo ein Vulkan ausgebrochen ist und die Insel geht langsam unter. Und es gibt ein Schiff, was in der Nähe ist. Ja? Und der Kapitän dieses Schiffes hat gesagt, ich fahre da jetzt hin und ich nehme so viele Menschen auf, wie ich kann. Er lenkt sein Schiff an den Anleger dieser Insel und nimmt so viele Bewohner der Insel auf, wie er nur kann. Und die Leute kommen und er sagt, kommt auf das Schiff, die Insel geht unter, damit ich euch retten kann und ans Festland, an einen sicheren Ort bringen kann. Und dann sind schon Leute drauf und sie warten. Und der Kapitän wartet weiter. Er steht mit laufendem Motor an diesem Pier. Und er nimmt immer weiter Leute auf. Und es sind Leute, die sind auf dem Boot. Und irgendwann fangen sich zwei an zu unterhalten. Und sie sagen, warum fährt der denn nicht los? Ich denke, es ist so eine Katastrophe. Warum warten wir denn noch? So, wenn der so lange wartet, dann kann es so schlimm auch nicht sein. Komm, wir gehen zurück in eine Bar und bestellen uns einen Cocktail. Und dann gehen sie und schlürfen Pina Colada. Jeder von uns weiß, das ist eine, sagen wir mal, gefährliche Fehleinschätzung, ja, die diese beiden das Leben kosten kann. Fakt ist, der Kapitän wird ablegen. Die Insel wird untergehen. Du kennst vielleicht nicht den Zeitpunkt, der Kapitän wird ablegen, um die Passagiere auf dem Schiff zu retten. Du kennst nicht den Zeitpunkt, du weißt nicht, wann die Insel untergeht oder wann er ablegt. Aber wenn er ablegt und diese beiden Leute sind noch in der Bar und trinken ihren Cocktail, dann haben sie auf jeden Fall ein Problem. So. Und Petrus sagt, genauso ist es mit Gott. Er sagt diesen Menschen, an die er den Brief schickt, verlasst nicht das Rettungsschiff. Lasst Jesus nicht los und euren Glauben, denn jeden Moment kann die Insel untergehen. Der Tag kommt plötzlich und unerwartet. Und dann, das Ende unseres Predigttextes, dann sagt Petrus, wenn der Tag kommt, sollten wir auf dem Boot sein, das heißt bei Jesus sein. Wir sollten vorbereitet sein, darauf bereit sein, darauf warten. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, schreibt er, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen, doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Was Petrus sagt ist, seid vorbereitet, habt diesen Tag im Blick, aber nicht aus Angst, das finde ich wichtig. In der Kirchengeschichte wurde viel Schindluder getrieben mit dieser Botschaft. Und wie viel Angst wurde Menschen gemacht. So, das ist nicht das Thema von Petrus. Es geht ihm hier nicht, und auch nicht von Jesus, es geht ihm nicht darum, Angst zu machen, sondern eine positive Erwartung zu haben auf das, was kommt, eine Hoffnung, die trägt. Es geht um ein neues Land, was Gott schenken möchte. Einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Die endlich so ist, wie sie sein soll. Wem von euch geht es nicht so, dass wenn ihr die Nachrichten anmacht in diesen Tagen, dass ihr denkt, so hat Gott das doch nicht geplant, oder? Sehnt ihr euch nicht nach einem neuen Himmel und einer neuen Erde? Wo endlich Gerechtigkeit herrscht, wo Offenbarung 21, Gott alle Tränen abwischen wird von unseren Augen und der Tod nicht mehr ist, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen mehr ist, sondern alles endlich so ist, wie es sein soll. Das ist doch unsere Hoffnung. Und darauf richtet Petrus unseren Blick, nicht auf den Untergang der Insel, sondern auf die neue, bessere Welt, die kommen wird. Darauf dürfen wir uns freuen. Das ist die Botschaft. Gott will das Beste für uns. Auch dass er noch nicht gekommen ist, ist das Beste für uns. Es ist keine Verzögerung, kein Grund zum Zweifeln, sondern Jesus hat doch gezeigt, was er kann und was kommen wird auch für uns. Er hat seine Macht bewiesen, als er selber vom Tod auferstanden ist. Und die Bibel sagt, er ist doch nur der Erste der Auferstehung. Er zeigt uns mit seiner eigenen Auferstehung, was er dir und mir schenken möchte. Aber was kannst du tun, wenn der Zweifel kommt? Was kannst du tun, um diese Gewissheit zu stärken, dass du dich darauf stellen kannst, wie ein Fundament? Auch dazu sagt Petrus was. Ganz am Ende, die letzten zwei Verse seines Briefs. Ich überspringe jetzt gerade mal nur zwei Verse. Wir haben fortgeschrittene Zeit, aber ihr seht hier, ist eine leere Seite. Das sind die letzten zwei Verse seines Briefes. Und er bringt es auf den Punkt. Er sagt, ihr, liebe Freunde, wisst nun schon im Voraus Bescheid. Ihr wisst doch schon alles. Darum seid auf der Hut. Lasst euch nicht von den irrigen Ansichten jener gewissenhaften Leute mitreißen. Gebt Acht, dass ihr nicht euren festen Stand verliert und zu Fall kommt. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre, jetzt in dieser Zeit und am großen Tag der Ewigkeit. Amen. Amen ist das letzte Wort, was er sagt. So sei es. So, das ist gewiss. Was kannst du tun, um die Gewissheit zu stärken? Petrus nennt die vier Punkte. Erstens, seid auf der Hut. Habt Acht, seid vorsichtig, wem und welchen Gedanken ihr Raum in eurem Herzen und in eurem Denken gebt. Aber wie mache ich das? Wie bin ich da wachsam? Er sagt zweitens, lasst euch nicht von den irrigen Ansichten mitreißen, die in dieser Welt kursieren. Lasst dich nicht vom Glauben abbringen und dein Vertrauen wegreißen auf Gott. Ja, aber Petrus, wie mache ich das? Der dritte Punkt. Stattdessen lasst euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen. Vertraut auf Gottes guten Charakter und seine guten Absichten. Vertraut darauf, dass Gott gut ist, bedingungslos, in jeder Situation, selbst in den schlimmsten Lebensumständen. Und wie gelingt mir das, darauf zu vertrauen, Petrus? Viertens, lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Lerne Jesus immer besser kennen und lebe mit ihm. Je mehr du das tust, wenn du das tust, wird es einen Unterschied machen in deinem Leben, in allem, was kommt, in Ewigkeit. Ich möchte auf die Schlussfrage zurückkommen. Es geht nicht um Fußball, nicht um Geld, nicht um Gesundheit, sondern unser Leben. Worauf setzt du? Worauf setzt du? Ich habe noch eine Fahne mitgebracht. Ich habe vorhin eine Bayern-Fahne, eine kleine Bayern-Fahne angefangen. Ich habe noch eine andere Fahne, die hat mir mal ein Freund geschenkt vor vielen Jahren. Ich habe sie noch nie irgendwo aufgehängt. Aber euch zeige ich sie heute, da bin ich mutig. So. Ich glaube, ihr könnt damit umgehen. Jetzt muss ich gucken, wo ist oben, das wäre schade. Ja, hier. So, und das ist diese Fahne. Könnt ihr es sehen? Jesus loves you steht da drauf. Jesus liebt dich. Jetzt seht ihr nur noch Jesus und nicht mehr mich. Das ist auch gut so, soll es bei einer Predigt sein. Soll Gott hören. So, Jesus liebt dich. So, das ist die Gewissheit, auf die wir unser Leben setzen dürfen. So, das ist die Gewissheit, die uns trägt. Und wenn es um mein Leben geht, ihr Lieben, dann vertraue ich, dann setze ich auf den Sieger. Auf den, der den Tod schon besiegt hat. Wir haben doch vorhin mit Bayern München gegen SV Meinersen haben wir doch gesehen, wie gerne Menschen auf Sieger setzen, so auf die Erfolg haben. Jesus hat den Tod doch schon besiegt, er hat es am eigenen Leben gezeigt. Warum sollte ich auf irgendetwas setzen, was nicht tragfähig ist, was seine Tragfähigkeit nicht bewiesen hat? Wenn es um mein Leben geht, ihr Lieben, dann setze ich nichts aufs Spiel, ich setze auf den Sieger. Und ich möchte dich heute ermutigen, das Gleiche zu tun. Und merken, wie dieses Vertrauen an Jesus, wenn du ihn immer besser kennenlässt, wirst du merken, wie gut er ist und dass er das Beste für dich will. Und dann wirst du merken, wie diese Gewissheit anfängt, dein Leben zu tragen, selbst in den Brüchen des Lebens, selbst am Ende. Weil du weißt, Jesus hält Wort. Er wird wiederkommen, wie er es versprochen hat. Und wer Jesus hat, der hat das Leben. Und niemand kann es ihm nehmen. Amen.